Hallo Max.
Hallo Björn. Ha, perfekt, dieser zweite Einstieg.
Ja, wir haben hoffentlich die technischen Probleme beseitigt und sind nach langer, langer Zeit, nach fast 5 Monaten.
Wow, so lange ist das schon her?
Ja.
Krass.
Wir haben im Dezember die letzte Märchenstunde gemacht.
Menschenskinder, das ist echt lange her.
Da ist viel passiert wahrscheinlich seitdem.
Ja, sehr viel passiert seitdem. Alles neu. Ich habe jetzt hier eine richtige Wohnung. Und in San Francisco, wo in der ich jetzt auch gerade sitze, weil heute ist Work from Home Day.
Das ist schön, bei mir ist schon Feierabend und ab morgen langes Wochenende, weil haben morgen Feiertag.
Ihr habt ja morgen Feiertag oder Herrentag. Ja. Oder
oder Christi Himmelfahrt.
Christi Himmelfahrt, je nachdem.
Was man so begehen will.
Nee, so ein fancy Scheiß haben wir hier nicht im Kapitalismus. Und ich muss morgen ganz normal arbeiten und übermorgen auch. Machst du schönes langes Wochenende. Wie ist denn das Wetter in Berlin?
Das Wetter in Berlin ist sonnig, aber seit heute wieder ein bisschen kühl. Gestern war es sogar sommerlich, aber heute ist ein bisschen kühl. Mein lieber Sohn, der morgen auch schulfrei hat und deshalb noch nicht im Bett liegt, kam gerade an und wollte mich irgendwas fragen. Was wolltest du denn wissen, mein Sohn?
Mein Sohn, was wolltest du
denn? Warte mal. Ja? Achso, er fragt, ob er auf meinem Smartphone Candy Crush spielen dürfte, während ich hier podcaste.
Weil da braucht man es ja offensichtlich nicht.
Da brauche ich es nicht, genau. Wenn das Smartphone noch genug Akku hat, kannst du das tun. Es liegt auf der Kommode. So.
Läuft dir denn da Gefahr, dass da auch nebenbei... Ich habe ja einmal gehört von jemandem, ich habe ja für Candy Crush keinen Cent ausgegeben.
Aber nee, ich auch nicht. Das macht er auch nicht, das weiß er.
Okay. Das war
Weiß ich nicht. So, man kann ja natürlich kaufen, wenn die Leben alle sind, aber das darf er nicht und macht auch nicht. Er ist ein guter Junge.
Aha, sehr schön. Okay, das Wetter ist also gut in Berlin, ja?
Das Wetter ist gut in Berlin, genau. Also wir hatten bis gestern zwischen 25 und 30 Grad.
Wow, das ist ja richtig.
Und dann hat es heute Nacht ordentlich abgeregnet und heute kamen wir dann noch so auf 18, 20 Grad. Und so soll es die Tage auch bleiben. Sonnig, aber eher für die Jahreszeit normal bis kühl.
Das ist ganz lustig, so mitzuerleben von hier, so einen ganzen Winter über, weil ja, man merkt, man hat ja das Gefühl, man liest das so durch die Tweets durch, wie das Wetter ist in Deutschland.
Weil wir schlechte Laune haben hier in Deutschland.
Genau, exakt so.
Wie ist denn das Wetter bei euch?
Bei uns ist hier, wird in jetzt gerade ein bisschen schlechter. Also hier ist ja immer ein Riesenunterschied zwischen den Wettern. Also es gibt, wenn ich zum Beispiel tagsüber im Büro bin, was 40 Meilen südlich von hier ist, ist das Wetter komplett anders als hier in San Francisco. Also hier in San Francisco fängt das jetzt so langsam an. Ich glaube, Mark Twain hat das mal gesagt, der kälteste Winter, den er jemals erlebt hat, war der Sommer in San Francisco. Weil wenn das, also Kalifornien ist eigentlich natürlich super heiß jetzt so im Sommer. Ja. Und das wird hier aber in San Francisco dadurch ein bisschen ausgeglichen, dass wir den Nebel haben, der dann gerade in den heißen Monaten abends kommt. Und darum ist das hier immer so eigentlich eine ganz angenehme Temperatur. Aber wenn der Nebel akut kommt, dann wird es schnell so richtig eher unangenehm kühl. Also dann sollte man auf jeden Fall eine Jacke dabei haben. Das ist ja immer sehr wichtig, dass man quasi immer in San Francisco in Schichten gekleidet ist. Also dass man immer schnell was ablegen kann.
Der Zwiebellook.
Genau. Und das unterscheidet sich, ich habe es nicht für möglich gehalten, das unterscheidet sich auch zwischen den einzelnen Stadtbezirken. Also wir wohnen jetzt hier in Noe Valley, das ist so ein relativ weit südlich und das ist so neben der Mission so der Stadtbezirk, wo die Sonne wo es als letztes neblig wird. Und ich habe das nicht geglaubt, als wir Wohnungen uns angeguckt haben, waren wir in Inner Sunset, heißt das ist also näher am Pazifik dran. Insider sagen, ja, das hat den Namen komplett zu Unrecht, weil die Sonne sieht man da nie. Und wir haben da eine Wohnung besichtigt und es war neblig und kein sonderlich schönes Wetter. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lege ich es mal drauf an, sind wir in die Mission gefahren, also jetzt hier in die Nähe. Und hier war eitel Sonnenschein, warm, alles toll. Also wirklich nicht mal die Idee von irgendwie, dass es kühl sein könnte oder Nebel. Und sobald man ein bisschen Richtung Süden kommt, da halt in Menlo Park, wo ich halt arbeite, da ist es tendenziell, also die letzten Tage war es auch ein bisschen trübe, ehrlich gesagt, aber ansonsten ist es da eigentlich immer ziemlich sonnig und fast ein bisschen zu warm.
Okay, und jetzt mach mich weinen, was sind so die Tagestemperaturen?
Ach, das ist jetzt nicht heiß, also es ist so, ich würde mal so sagen, in den 20ern. In den 80s, okay, wie hier immer gesagt wird. Also,
so wie wir gestern noch in Berlin.
Ja, genau, sowas in dem Dreh.
Aber okay, jetzt ist damit kann ich leben.
Hier ist es eher so ein bisschen, heute ist es sogar ein bisschen trübe und ein bisschen kühler hier. Also das ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit in der Sonne liegt oder sowas. Also das ist dann eher so September, Oktober. Wie gesagt, also der Sommer ist tatsächlich eher, gerade in San Francisco, eher ein bisschen trübe. Also für uns fängt jetzt sozusagen so eher so der Herbst an.
Ah.
Für ein paar Monate. Ja.
Aber ihr seid doch noch nördlich vom Äquator. Wieso habt ihr dann jetzt Herbst und dann im Herbst,
wie gesagt,
Sommer?
Nebelgeschichte. Wegen dieser Nebelgeschichte, weil halt
das ist ja interessant.
Im Winter ist es relativ warm, dadurch, dass dass es nicht warm genug wird, dass der Nebel so seine volle Kraft entwickeln kann. Aber im Sommer wird es halt warm genug, dass der Nebel dann trotzdem kommen kann. Und dann ist es.
Ah, okay.
Das ist so die. Also hier sozusagen, das hat Michi, also Hermes Pro hat das mal schön beschrieben, der gesagt hat, also es ist genau die gegenteilige Situation von Berlin. Weil, oder Berlin oder Europa ist ja relativ weit nördlich, aber ist ja eigentlich wärmer für sein Klima. Wegen des Golfstroms. Der das warme Wasser und damit der die Wärme bringt.
Ja.
Und hier ist es eigentlich so weit südlich, dass es schon relativ kalt sein müsste. Aber der Pazifikstrom bringt halt so kaltes Wasser, was halt hier die ganze Region
abkühlt. Also es ist relativ warm sein müsste, aber okay.
Genau, ne? Genau so.
Ja, das ist, ich sehe.
Ja, also und wobei hier in Redwood City, was jetzt quasi direkt neben Menlo Park ist, ist ein Ort, der von irgendeiner Wissenschaftsgruppe, irgendwann mal wurden die klimabesten Orte der Welt rausgesucht, so wo ist das angenehmste Klima überhaupt, und da sind drei Orte bei rausgekommen, ich glaube einer irgendwo in Nordafrika, einer Kanarische Inseln und Redwood City, und darum ist auch
Not bad.
Darum ist der Slogan von Redwood City the climate is the best by government test.
Das, wow.
Ja, also.
Das ist nice.
Genau.
Ich habe gerade mal mir, weil ich bin so ein Klimafreak. Ich habe so eine Wetter-App auf dem Handy und auf der habe ich dann immer die Städte, wo ich gerne wäre oder wo ich letztens war oder wo ich demnächst hinfahre. Und gucke mir auch, bevor ich reise, immer Klimatabellen an. Und ich habe mir gerade die Klimatabelle für San Francisco mal angeguckt, und laut der ist es aber so, dass der September, wie du sagtest, der wärmste Monat ist, dass der Mai aber ähnlich warm wie der Oktober ist und dass aber dann der wirkliche Winter schon auch bei euch Dezember, Januar, das Februar stimmt. Sind.
Also es war hier, aber es ist halt, also im Februar konnte ich in Flipflops rumrennen. Also das ging halt relativ, also so Anfang Januar hatten wir tatsächlich mal so Nachtstemperaturen, die gar nicht so weit vom Frost entfernt waren. Aber dadurch, dass es tagsüber halt immer relativ sonnig ist, also da kann man nicht im T-Shirt rumrennen, um Himmels Willen, aber dadurch, dass es tagsüber relativ sonnig ist, war es trotzdem immer angenehm. Wohingegen jetzt ist es eher gerade so ein bisschen, ich kann ja mal rausgucken, ob ich hier irgendwo... hier ist jetzt gerade so ein bisschen bewölkt eher und alles so ein bisschen trüber. Also es ist jetzt nicht so... Eitel Sonnenschein. Das wollte ich sagen.
I see. Wir könnten ja eigentlich irgendwie mal überlegen, ob wir mal einen Spin-off machen, wo wir einfach nur über das Wetter reden. aber eigentlich haben wir uns ja nach bald 5 Monaten wieder zusammengefunden, um endlich mal wieder gemeinsam ein Märchen zu lesen.
Genau, aber eins muss ich da noch zum Wetter erzählen, weil es war heute neulich eine sehr, sehr schöne Situation. Und zwar ist das, da war eine Freundin von Diana war hier. Und ich habe den beiden zugehört und konnte, und sie haben darüber geregnet, dass es geregnet hätte und wie krass dieser Regen gewesen sei. Und dass es so stark geregnet hat, dass am nächsten Tag morgens die Straße noch ein wenig feucht war.
Ja, das geht mir in Berlin jedes Mal so, wenn es regnet.
Also das ist hier wirklich, neulich hatte ich einen Regen in Menlo Park und da ist, und der war so stark, dass fast der Boden komplett benetzt war. Also diese Dürre, die wir hier erleben, also es regnet wirklich quasi nie. Und,
aber ihr erlebt die Dürre ja, also Kalifornien erlebt die Dürre ja schon seit Jahren, ne?
Ja.
Das ist ja wirklich problematisch.
Also hier kriegen wir nicht viel davon mit, aber das sieht man auch selber. Also wenn man irgendwelchen Stauseen vorbeifährt oder so, dann sieht man, wie viel Wasser da fehlt in diesen Seen. Und das sind, ich würde sagen, so 10, 15 Meter bei vielen Seen. Also das sieht man sehr, sehr deutlich, wenn man
vorbeikommt. Ja, ich kenne die Bilder. Man kann das ja auch so Fotostrecken in diesem Internet
sehen. Genau, da gibt es ja diese Wunderdinger.
Jutti. Das ist gar nicht schlecht, dieses Internet. Da kann man zum Beispiel auch Märchen finden. Oh. Nämlich dann, wenn sie auch nach deutschem Recht nicht mehr vom Urheberrecht geschützt sind, sondern gemeinfrei sind, so wie die Märchensammlung der Brüder Grimm, weshalb wir die ja seit vielen, vielen Jahren im Original vorlesen. Genau. So auch heute.
Das, oh Gott. Jetzt hast du so eine super Überleitung gemacht und da fällt mir auf, dass ich den Link gar
Text
nicht,
noch gar nicht offen
dass
hast.
Ich dass ich nur zum Wikipedia-Artikel habe und gar nicht zur...
Ja, Entschuldigung. Da gibt es unten Weblinks und am Ende eines jeden Wikipedia-Artikels. Hast du gefunden?
Ich hab's gefunden.
Wir wollen heute lesen das Märchen Nummer 69 der Erstauflage der Kinder- und Hausmärchen, gesammelt von den Gebrüdern Grimm, nämlich Jorinde und Joringel.
Willst du lesen oder soll ich?
Ich glaube, du hast das letzte Mal gelesen.
Gut, dann liest
wenn
du.
Ich mich richtig an das vergangene Jahr erinnern kann.
Dann kann auch dein Sohn zuhören, wenn er mal von Candy Crush hochguckt.
Genau, dann kann er zuhören neben Candy Crush her. Wobei er schwer konzentriert ist. Und glaube ich.
Vielleicht wäre es ihm sogar lieber, wenn ich lese, aber dass er nicht hören muss.
Genau. Nee, da hat er jetzt Pech. Ich glaube nur, wir müssten eventuell. Der war ja schon mal zu Gast bei uns,
ja.
Der sogar mitreden. Und da hat er sich ja beschwert, dass wir zu oft dazwischen quatschen.
Ja.
Mal gucken, wie wir das heute machen.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Jetzt haben wir erstmal eine Viertelstunde davor gequatscht, ohne überhaupt zu Märchen zu kommen, aber jetzt, wie immer, nach langer Vorrede. Jorinde und Joringel. Es war einmal ein altes Schloss, mitten in einem großen, dicken Wald. Darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein. Das war eine Erzzauberin. Ob sie jetzt Erz zaubert oder im Sinne von Erzbischof?
Oh,
oder?
Guck mal, da habe ich mir so viel Mühe gegeben, hier mit dieser billigen Pointe nicht zu unterbrechen und dann machst du es selber.
Naja, ich frage, kann ja sein, dass sie Eisenerze zaubert oder so.
Ich glaube
nicht. Wir gucken
nicht. Herr Grau, ich glaube nicht. Ich glaube, ist mit Ihnen der Schelm durchgegangen.
Ein wenig. Aber sie kann noch viel coolere Sachen, pass mal auf. Am Tage machte sie sich zur Katze oder zur Nachteule. Des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet.
Praktisch. Mhm. Sie verwandelt sich immer gerade in das, was gerade schläft. Würde ich vielleicht auch so machen, wenn ich die
Fähigkeit hätte. Oh, das wäre toll, oder?
So, Aufstehzeit. Okay, ich verwandle mich wieder in eine Katze.
Schnurr. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken und dann schlachtete sie es, kochte und bratete es. Wenn jemand auf 100 Schritte dem Schloss nahe kam, so musste er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn lossprach. Wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie dann in einen Korb ein, in die Kammern des Schlosses. Sie hatte wohl 7000 solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse.
So rar können die Vögel gar nicht sein, wenn sie davon 7000 hat.
Naja, sie hat 7000 verschiedene Vögel.
Ach so, okay.
In dem Sinne.
Ja. Okay, also sie ein bisschen böses Messi-Syndrom. Kann man das mal so feststellen?
Weil sie Jungfrauen sammelt und einsperrt?
Ja, also ich stelle mir das mal so vor, wenn da irgendwie in so einem Schloss 7000 Körbe rumstehen. So, das ist,
das ist ein großes Schloss.
Ja, das ist ein großes Schloss, aber ich meine, so die Vögel scheißen alles voll.
Hör auf, da erinnerst du mich an was.
Die musste füttern die ganze Zeit über mit 7000. Da ist es jetzt wahrscheinlich mit der Hygiene auch echt mal problematisch. Also ich würde sagen, da ist hier, da könnte man echt eine Reality-Show draus machen, wo man ihr so ein bisschen aus der Kacke hilft, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mir fällt da gerade ein, dass es in Berlin vor einigen Jahren mal einen Menschen gab, wo der irgendwie, genau, mehrere hundert Vögel in seiner also vor allem Wellensittiche, in seiner ungefähr 62 Quadratmeter Wohnung hatte. Das war fies.
Das macht auch, also das ist, will man nicht, oder?
Nee, da ging es Da ist dann auch die Polizei rein und da hat wirklich, wie du gesagt hast, da war einfach die ganze Wohnung vollgeschissen. Mal abgesehen davon, dass das halt wirklich krasse Tierquälerei ist, weil die da ja mal nicht so einfach, das ist ja viel zu wenig Platz für die Menschen und den, also sowohl für den Menschen als auch für die Vögel und so rum.
Ja, ja, ja. Siehst du? So das sieht war, das aus. Jetzt ist das wahrscheinlich
war nicht schön.
Die hat noch keinen Namen, die Erzzauberin.
Das reicht ja vielleicht auch.
Wollen wir sie irgendwie nennen? Paula?
Nee, so heißt meine Tochter.
Ah, stimmt.
Keine Hexe.
Wer weiß. ja, okay, dann mach du einen Namensvorschlag oder lass es, egal.
Vielleicht kommt ja noch einer.
Mal gucken.
Wir wissen es ja nicht. Genau.
Ja, stimmt, es müssen ja noch zwei Leute auf jeden Fall, Jorinde und Joringel
müssen noch kommen. Die kommen vielleicht jetzt. Jetzt kommt die eine, pass auf. Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde. Sie war schöner als alle anderen Mädchen, die... Da fehlt was. Ich lese mal den ganzen Satz vor. Nun war einmal eine... Ah, jetzt kriege ich es hin. Entschuldige, liebe Max, entschuldigt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Satz ist gar nicht so einfach konstruiert. Ich versuche ihn sinnvoll vorzulesen. Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde. Sie war schöner als alle anderen Mädchen. Die, nämlich Jorinde, und dann ein gar schöner Jüngling namens Joringel hatten sich zusammen versprochen. Also Jorinde und Joringel sind verlobt.
Offensichtlich.
Jetzt brauchen wir klassische aber auch Dinge, die du warst auch mal verlobt. Du hast das auch ganz klassisch gemacht, ne?
Was heißt klassisch? Ja, relativ klassisch.
Ja, ich habe das ja nicht so gemacht. Also das war nicht so mit großer Verlobung und so, sondern
groß war die. Doch, die ist dann relativ groß geworden.
Du hast dich doch vor deiner Frau und deiner künftigen und jetzigen niedergekniet, wenn ich das richtig weiß.
Ja, genau. Also im Bett, im Schlafanzug. Das war gut, kann ich nur empfehlen.
Das ist ja auch was Romantisches.
Ja, das war so der Versuch, einmal im Leben so die Romantik so volle Kanone hinkriegen, dass man danach ist absolut okay ist.
Komm, jetzt stell dein Licht nicht unter den Scheffel, du bist ein großer Romantiker, du bereitest ja auch schon ganz tolle Sachen zur... Okay.
Nee, hört. Ja, also da bereite ich was vor, das stimmt, für die Geburt.
Du bereitest für die Geburt eures gemeinsamen Kindes schöne Dinge vor. So, genau. Viel mag verraten sein.
Mal gucken, ob das alles klappt. Wobei Diana hört die Sendung eh nicht, insofern können wir uns auch problemlos darüber erzählen eigentlich.
Wahrscheinlich hört sie sehr heimlich.
Glaube ich nicht. Ich glaube, die ist mal ganz froh, wenn sie mich mal nicht reden hören muss. Ich glaube, die ist auch... wir sind jetzt auch lang genug verheiratet, dass wir uns im Wesentlichen auch gar nicht mehr zuhören. Also insofern, selbst wenn sie den zuhören hören würde.
Das ist ja schön. Demnächst hört er dann ein Geschrei des Kindes zu.
Oh Gott, ja. Ja, das wird.
Es ist bald soweit, oder?
Der offizielle Geburtstermin ist der 3. Juni.
Ja, das ist bald.
Aber das kann ja so, was wurde gesagt, 3 Wochen vorher, 2 Wochen später. Nee, 2 Wochen vorher, 3 Wochen später ist so das grobe Zeitfenster. Okay, alles passieren kann. Aber es könnte jetzt theoretisch jederzeit losgehen. Wir hoffen drauf, dass Dianas Mutter kommt ja noch Ende Mai. Dass das Kind
so lange wartet.
Dass es bis dahin sich noch Zeit lässt. Und es ist ja wohl so, dass es ist ja das erste Kind sozusagen.
Kommt gern später.
Genau.
So einen habe ich hier neben mir sitzen, der kam auch später.
Wie viel später kam der?
Ein paar Tage. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viel das waren, aber ich kann mich erinnern, dass ich an dem Geburtstermin selber, an dem errechneten, weil er einfach nicht kam, sind wir irgendwann in Berlin im Alexanderplatz in den Kaufhof gegangen, einfach so rumlaufen.
Ja.
Und da habe ich die damals aktuellste Auflage von diesem 70er-Jahre-Klassiker Ein Kind entsteht irgendwie in die Hand bekommen. Mit sehr expliziten Fotos über Zeugung, Schwangerschaft und Geburtsvorgang.
Okay.
Und dann war da ein Bild, wie die Nabelschnur durchschnitten wird.
Wow.
Und ich hätte beinahe in die Buchabteilung vom Kaufhof gekotzt. Das hat mich so überfordert.
Oh nein.
Dass ich das Buch weggelegt habe. Mir wurde es richtig schummrig. Und wenige Tage später, als der junge Mann dann auf der Welt war, habe ich dann in meiner totalen Übermüdung, in meinem vollen Adrenalin wie sagt man, Rausch, dann diese Nabelschnur sehr, sehr cool durchtrennt. Und
du hast das selber gemacht?
Ja.
Wow. Wow.
Bei beiden Kindern.
Krass. Mal gucken, ja. ob ich das dann auf die ob ich da noch bei Bewusstsein bin, wenn es soweit ist. Das ist ja sehr lustig. Das ist ja.
Aber du willst dabei sein, ja?
Ja, genau. Das wollte ich. Darüber wollte ich jetzt mal ein paar Worte verlieren, weil das ist. Ich habe mit meinen Eltern darüber geredet und mein Vater war nicht mal im Krankenhaus, als ich geboren wurde.
Das war seinerzeit.
Ja, das war damals so. Das ist gar kein Vorwurf gegen ihn, sondern das war damals so. Und er ist dann angerufen worden, als es soweit war. Und bei mir wurde die große Ausnahme gemacht, nämlich das Geschlecht gesagt wurde, weil meine Eltern wussten auch bei meiner Geburt noch nicht, welches Geschlecht ich haben werde. Und also bis ich dann raus war. Und das wurde normalerweise am Telefon nicht gesagt, weil die Quote an Männern, die nicht auftauchten, einfach im Krankenhaus, wenn es ein Mädchen war, wohl doch erschreckend hoch war.
Das ist ja schlimm.
Ja, das ist wirklich schlimm.
Also ich meine jetzt total ernst.
Ja, das ist schlimm.
Was war das denn? Also krass, ja, okay.
Also es war halt einfach so übliche Prozedere. Also es ist Ostdeutschland Ende der 70er. Also insofern haben wir vielleicht bei der Gleichberechtigung doch, wenn noch nicht genug, dann doch aber einige große Schritte schon vollbracht. Und das ist ja
absolut. Hey, sogar, entschuldige, ganz kurzer Einschub, bevor du weiter, hier der Prinz, wie heißt er? William. Prinz William. Der englische Thronfolger war bei der Geburt seines zweiten Kindes komplett dabei.
Ja, und heute ist das eigentlich das Voraussetzung. Das muss man so machen. Das ist, also ich habe hier.
Ja, finde ich auch.
Also ich will ja auch dabei sein. Ich finde das ja auch ganz spannend. Das ist ja überhaupt dieser ganze Geburtsprozess. Also ich habe mich vorher nie damit beschäftigt, wie das dann eigentlich so abläuft. Und ich dachte, okay, da geht man ins Krankenhaus. Und dann bringt man da das Kind zur Welt und danach und man probiert die schmutzigen oder die eher saftigen Anteile davon möglichst schnell wieder zu vergessen, so nach dem Motto. Aber es ist ja, ich meine, das ist ein sehr wichtiger Schritt im Leben meines Sohnes und da will man natürlich auch dabei sein und wie das für die Diana, was die da durchmachen wird, ist ja echt beeindruckend. Also ich bin sehr froh, dass ich da drum rumkomme und jetzt auch schon in der Vorphase, wie sich der Körper verändert, wie das Becken plötzlich anfängt, sich schon auf die Geburt vorzubereiten, wie der ganze Körper sich schon auf diese Geburt vorbereitet. Das habe ich mir niemals auch nur ansatzweise so anstrengend oder vorgestellt. Und ich glaube, Diana hat eigentlich großes Glück. Also sie hat bisher relativ wenig Beschwerden, also so dieses ganze Rumgekotze und so, was man immer so von der Schwangerschaft hört und sowas, das hatte sie quasi gar nicht. Und aber es ist schon, also sie sagt immer so schön, intelligent design my ass, weil also das könnte man wohl durchaus noch um einiges intelligenter machen. Ja, und dann ist.
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass das evolutionsbiologisch da an unserem aufrechten Gang liegt.
Genau, weil das Kind sozusagen nach unten plötzlich rausfallen muss und nicht mehr.
Ja, und weil sich das Becken sozusagen im Gegensatz zu den vierbeinigen Säugetieren einfach suboptimal verändert hat.
Genau. Und jetzt sind wir halt in der Situation, dass wir, also ich meine, es ist ja eigentlich eine ganz interessante Situation, hat man nicht so irre oft im Leben, glaube ich, dass man etwas vor sich hat, von dem man weiß, dass es sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr schwer sein wird, aber von dem man auch weiß, dass man es schaffen wird. Also das ist ja, wir leben ja in der glücklichen Situation, dass auch wenn viel schief geht, dass wir im Fall der Fälle haben wir halt immer noch die ganzen Apparate und Mediziner im Hintergrund, sodass es eigentlich ja doch sehr, sehr ungefährlich ist heutzutage im Vergleich zu der Gefahr, die es mal darstellte. Ja. Und darum ist es jetzt so ein bisschen so dieses, oh Gott, ich habe auf der einen Seite totale Angst, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es gut gehen wird. Das ist sehr merkwürdig alles.
Und du bist natürlich derjenige, der, wenn ich das mal so sagen darf, nur dabei ist. Ne? Also man kann da viel, glaube ich, unterstützen, so seelisch und emotional, aber machen musst du es nicht.
Machen muss ich nicht. Aber gestern war unsere Doula da. Das ist hier so, ich weiß nicht, ob das hier so Hipster-Scheiß ist oder, also das ist eine nicht medizinische, also keine Hebamme, sondern die Hebamme kommt vom Krankenhaus, sondern eine nicht medizinische Fachkraft, die einem sozusagen unterstützt. die einem so durch die, also jetzt schon vor, durch die Vorbereitung hilft und so diese ganzen Sachen macht. Mhm. Und die war gestern hier und wir haben an diversen Punkten in der Wohnung, wo man dann sozusagen, wenn die Wehen angefangen haben, weil, also man muss sich entscheiden, will man, sobald die Wehen losgehen, ins Krankenhaus oder will man so viel Zeit, wie es noch irgend geht, quasi zu Hause verbringen? Mhm. Und Diana möchte eher Letzteres, was überhaupt gar kein Problem ist, weil das Krankenhaus ist ja gleich um die Ecke. Und man muss ja nicht die ganze Zeit schon im Krankenhaus rumhängen, wenn man eigentlich ja, wenn man es genauso gut zu Hause verbringen kann, die Zeit. Da gibt es auch nicht das Geringste gegen daran auszusetzen. Also es gibt wohl auch viele Krankenhäuser, wo man nach Hause geschickt wird, wenn man zu früh kommt, sozusagen, ah ja, sie haben gerade mal so Wehen.
Ja, das kenne ich.
Genau, gehen sie nochmal nach Hause, weil da hat man wahrscheinlich noch 10 Stunden oder sowas, bevor es überhaupt losgeht. Warum soll man da schon irgendwie? Und da wurde ich bei diesen Übungen, die dann sozusagen da sind, um die Wehen voranzutreiben, da wurde ich, da bin ich nicht nur seelisch anwesend, sondern durchaus auch sehr physisch. Also das ist, das ist durchaus, wird viel Arbeit werden. Aber ich bin sehr gespannt. Ich werde danach berichten.
Sehr schön. Wollen wir weiter? Gehen wir doch mal weiter, gehen wir zurück. Also Jorinde und Joringel sind noch nicht so weit, dass sie über bevorstehende Geburten nachdenken. Sie waren, ich lese weiter, in den Brauttagen und sie hatten ihr größtes Vergnügen eins am anderen. Naja, irgendwie muss das mit den Kindern ja dann auch mal kommen. Damit sie nun einsmalen vertraut zusammen reden könnten, gingen sie in den Wald spazieren. Das ist nämlich so, wenn man nicht irgendwie zusammen ins Kino gehen kann und keine Zimmer hat, die man abschließen kann. So in.
Ja, da geht man
irgendwie.
Ah. Knickknack.
Ja.
Spazieren gehen.
Genau. Hüte dich, sagte Joringel, dass du nicht so nahe an das Schloss kommst. Es war ein schöner Abend. Die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen.
Ich habe noch nie eine Turteltaube gehört, glaube ich. Also jedenfalls nie bewusst.
Gibt es einen Unterschied zwischen Tauben und Turteltauben?
Ich weiß, wahrscheinlich. Also keine Ahnung.
Weil wir haben hier Tauben im Garten. Die haben bei uns in der Fichte im Garten haben die ein Nest. Ich höre die jeden Morgen und Abend.
Aber die klingen nicht kläglich, oder?
Nein, die gurren halt so.
Ja, aber hier sind ja das, die sagen kläglich.
Ich weiß, aber... Weiß auch nicht, warum jetzt der Verfasser des Märchens findet, dass sie kläglich singen.
Ja, vielleicht klingen ja Turteltauben anders als normale Tauben.
Aber spannend, das wäre eben spannend, ob Turteltauben was anderes sind als normale Tauben. Das ja. Weiß ich.
Google jetzt mal die Turteltaube hier im Hintergrund.
Im ersten Moment. Die Turteltauben sind meist kleiner und schlanker als die Feldtauben.
Ja, sie sehen schon ganz schön anders aus.
Die gibt's bei uns gar nicht so.
Wo kommen die denn her?
Die gibt's vor allem in Afrika, Asien und dann gibt es eine Sorte, die Türkentaube. Es ist eine Unterart der Turteltaube. Die gibt's auch in Europa.
Hm. Wo spielt denn dann dieses Märchen? Oder sind die sehr, sehr weit in den Wald gegangen?
Dieses Märchen ist, soweit ich das gelesen habe, wahrscheinlich ein Kunstmärchen und kein Volksmärchen. Das ist ein gefaktes Volksmärchen. Irgendein Freund vom Ollen Goethe hat, so steht es auch in einem Wikipedia-Artikel darüber, hat in seiner eigenen Autobiografie sozusagen gesagt, dieses Märchen hat meine Mutter oder meine Oma mir immer erzählt und gibt dem so den Anschein dessen, dass es ein Volksmärchen sei.
Okay.
Genau, Johann Heinrich Jung Stilling, so hieß der Mann. Der dieses Märchen wahrscheinlich erfunden hat und das war eben Teil seiner Autobiografie und dann war der Olle Goethe, hat das Ganze dann herausgegeben und darüber haben es irgendwie die Grimms Brüder dann kennengelernt und haben, weil, kommt ja von meiner Oma sozusagen der Nachweis für Volksmärchen war, es auch mit aufgenommen.
Klar, Quelle Oma.
Genau, Quelle Oma, das ist fast die Quelle Internet.
Ja. Genau. Das ist, und wenn Oma nicht das Volk ist, dann weiß ich auch nicht.
Das ist nicht schlecht. Oma ist das Volk, gefällt mir. Gut, wir haben jetzt also schon was über Turteltauben gelernt und dass sie nicht so klingen wie die Tauben in meinem Garten. Was schade ist, weil das Gurren ist irgendwie nett. Das ist übrigens etwas, was ich hier an meinem Garten in Berlin so mag. Dieses Turteltaubengeräusch erinnert mich, gleich kommt der Bogen zu dem, was wir gerade sprachen, an den Garten meiner Oma im Münsterland. Immer wenn ich bei meiner Oma in den Ferien war, haben die Tauben gegurrt. Und dieses Geräusch habe ich jetzt in den warmen Monaten auch jeden Tag in meinem Garten hier in Berlin. Das ist sehr schön.
Das ist ja, schöne Gärten gibt es hier leider nicht so richtig. Nur in der Stadt. In der Stadt gibt es schöne Gärten, aber so draußen, so dieses Suburbia, das ist echt furchtbar hier. Architektonisch haben sie es nicht so drauf, die Kalifornier, muss man sagen.
Das ist schade.
Ja. Aber die Natur macht vieles wieder weg davon.
Das ist nett von der Natur. So. Jetzt hören Sie also die Turteltauben, die kläglich sangen auf den alten Maibuchen. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin in Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen. Sie sahen Warum? Sich um. Das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht, weil die Magie der Erzzauberin, der Hexe, irgendwie sie depressiv macht.
Haben sie verlaufen. Aber eigentlich waren auch hier Brauttage, bla bla bla. Alles.
Stimmt, sie soll ja nicht so nah ins Schloss kommen. Na, vielleicht gehört das auch zur Romantik, dass man gemeinsam traurig ist. Also unter Teenagern mag das ja auch mal so sein.
Ja, aber lies mal weiter.
Ja. Sie sahen sich um, waren irre und wussten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne
über dem Berg. Haben sie vielleicht an den Fliegenpilzen genascht?
Das kann sein, ja.
Irgendwas haben sie da falsch gemacht, Kinder. Wenn ihr rumklagt und bestürzt seid, dann irgendwas ist da schiefgelaufen.
Mal gucken, ob wir es noch rausfinden. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nah bei sich. Na, also doch. Sie sind doch zu nah ans Schloss gekommen. Ja. Es ist doch die Magie der Hexe.
Ach so.
Er erschrak und wurde todbang. Jorinde sang.
Das sind so seine wesentlichen Zustände, die wir bisher erlebt haben. Todbang sein, bestürzt sein, irre sein. Das ist, ach so, und oben hatten sie ja noch größtes Vergnügen. Und das war ihr größtes Vergnügen.
Ja, die Leiden des jungen Joringel.
Jorinde.
Jorinde ist sie.
Ach so.
Sie ist Jorinde, aber Joringel ist der todbang ist. Sie jetzt aber sang. Mein Vöglein mit dem Ringlein rot singt Leide, Leide, Leide. Es singt dem Täublein seinen Tod, singt Leide, Lei, Zikyt, Zikyt, Zikyt. Ich glaube, das soll der Ton der Nacht, der
Ringeltaube sein.
Nee, wahrscheinlich nicht, sondern pass auf, deswegen habe ich mich gerade fast verplappert. Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt, die sang Zikyt, Zikyt.
Ja. Mitten im Lied sozusagen wurde sie verwandelt und hat ihren Gesang geändert.
Hat die Hexe sie zum Vogel gemacht.
Oh mein Gott. Aber ehrlich eine gesagt, dieses scheiß Emo-Lied wollte ich auch nicht zu Ende hören.
Naja, du bist halt kein schwer verliebter Teenager, sondern ein werdender Vater.
Danke. Es war nicht alles gut in der Jugend.
Nee, das stimmt. Ich möchte auch echt nicht mehr 16 sein, ganz ehrlich nicht.
Oh Gott.
Also das war schon auch eine coole Zeit, aber irgendwie ist auch anders auch okay. So, jetzt aber gehen wir zurück zu unseren traurigen Teenagern, von denen das eine jetzt in eine Nachtigall verwandelt wurde. Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal Schuhu, Schuhu, Schuhu. Das macht sie übrigens, die Eule im Gryffalo macht auch Schuhu, fällt mir gerade auf.
Im was?
Der Gryffalo, das ist ein ganz, ganz tolles Kinderbuch, das eigentlich, glaube ich, amerikanisch ist. Und da heißt es, ich such's dir gerade raus, Gryffalo Ja, genau. Heißt auf Deutsch Der Gryffalo und ist ein britisches Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Und im Original heißt es The Gruffalo.
The Gruffalo.
Ja, würde ich, also genau. Und Axel Scheffler, der das illustriert, ist ein Hamburger. Gibt es mittlerweile auch als Film. Also das würde ich dir sozusagen so mit 2, 2,5 kommt es langsam gut an bei Kindern. Würde ich mir schon mal auf die Liste für demnächst setzen.
Stimmt, eigentlich sollte man so eine Amazon-Einkaufsliste machen, die dann ab dann wird das und das aktuell.
Ja, oder man lässt es sich schenken.
Ja, ja, nee, für genau diese Liste kann man ja.
Ach so, ja, klar, man kann natürlich, ja, du hast ja recht, Wunschlisten.
Genau.
Wobei, die sind ja irgendwie, sind die Wunschlisten noch so aktuell? Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hatte jeder eine und hat die auch zu jeder Party irgendwie allen mitgeteilt, aber mittlerweile...
Also wir haben jetzt eine eingerichtet.
Oder sich ins Blog geklebt. Ihr habt eine eingerichtet.
Wir haben so eine Baby, wie heißt das, Baby-Liste eingerichtet quasi.
Ah,
kenne
ich gar nicht.
Ich kann sie ja nochmal rumgehen lassen. Und die haben wir jetzt auch nicht großartig breitgetreten. Ist halt bei Amazon.com aus naheliegenden Gründen. Und ja, haben davon auch schon ein paar Sachen bekommen. Haben aber auch eine Menge Zeug selber bestellt. Also
was so ist das mit den Kindern.
Tja.
Ja. So. Aber bei der Nachteule hier handelt es sich nicht um die Eule aus dem Gruffalo, sondern um die Hexe, die zur Nachtigall verzauberte Jorinde wahrscheinlich einsammeln will. Joringel konnte sich nicht regen, er stand da wie Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter. Die Eule flog in einen Strauch, und gleich darauf kam eine alte, krumme Frau aus diesem hervor. Gelb und mager, große rote Augen, krumme Nase, die mit der Spitze ans Kinn reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nicht sagen.
Ja. Blablabla, murmel, murmel. Schnapp. Komplett ignorier.
Ja, sie hat ihn ja quasi fixiert.
Ja, ja, klar, trotzdem.
Er konnte nichts sagen, nicht von der Stelle kommen. Die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer Stimme: Grüß dich, Zachiel. Was auch immer Zachiel heißt. Hm. Wenn's Mündel ins Körbel scheint, bind los, Zachiel, zu guter Stund. Da wurde Joringel los. Er fiel vor dem Weib auf die Knie und bat, sie mögte ihm seine Jorinde wiedergeben. Ein schöner Konjunktiv. Aber sie sagte, er solle sie nie wieder haben und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umsonst. Was soll mir geschehen? Joringel ging fort und kam endlich in ein fremdes Dorf. Da hütet er die Schafe lange Zeit.
Okay.
Oft ging er rund um das Schloss herum, aber nicht zu nahe bei. Endlich träumte er einmal des Nachts, er fänd eine blutrote Blume, in deren Mitte eine schöne große Perle war. Die Blume brach er ab, ging damit zum Schlosse. Alles, was er mit der Blume berührte, ward von der Zauberei frei. Auch träumte er hätte seine Jorinde dadurch wiederbekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, durch Berg und Tal zu suchen, ob er eine solche Blume fände. Er suchte bis an den 9. Tag, da fand er die blutrote Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Tautropfen, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloss. Wie er auf 100 Schritte nahe zum Schloss kam, da wurde er nicht fest, sondern ging fort bis ans Tor. Es ist die magische Blume.
Mhm. Oh mein Gott.
Genau.
Was so in Träumen passiert.
Nee, das ist jetzt nicht mehr Traum. Er hat es geträumt und hat gedacht, mal gucken, ja, ob ich das in der Realität hinkriege.
Wie wahr die sind, ne? Ich hab gestern geträumt, ich hätte einen Ferrari gekauft und hätte es sehr bereut.
Du hättest es bereut?
Ja.
Aber der ist genauso rot wie die magische Blume.
Das stimmt. Also, aber war ein italienisches Produkt, war ständig kaputt.
Das ist ja mal, also
wirklich... Also brauche ich kein Ferrari. War totaler
Fehler. Das Argument lasse ich gelten, aber das italienische Produkte ständig kaputt sein, das ist ja völlig Quatsch.
Also im Traum war der Ferrari ständig kaputt. Was soll ich sagen?
Dann träumst du aber Vorurteile. mein erster eigener PKW war ein Fiat Panda und der war nie kaputt.
Also Ferraris gehen gerne kaputt, das weiß ich.
Okay.
Insofern, und brennen auch gerne ab, spontan.
Das liegt aber nicht an der italienischen Ingenieurs- und
doch, das liegt an der
Konstrukteurs. Die brennen ab, weil sie jemand anzündet.
Nein. Also es gab irgendwie, ich glaube, das war irgendwie, da war, die haben so einen Lack verwendet oder sowas und der war dann nicht für die Hitze und dadurch hat er sich entzündet und dadurch sind die Autos abgebrannt. Oder irgendein Kleber oder irgendwie sowas. Also okay, so richtig, Ingenieursfehler. Egal. Ich habe auch nicht vor, nach diesem Trauma habe ich auch nicht mehr vor, ein Ferrari zu kaufen, spätestens jetzt, weil ich es bereuen würde.
Ich sehe schon. Wo wir beim Thema sind, Autos, Kalifornien, wie viele selbstfahrende Autos sind dir schon begegnet?
Genau eins bisher. Also ich habe einmal bisher diesen Google-Wagen gesehen, dieses Google-Auto.
Okay, darfst du darüber reden als Facebook-Mitarbeiter?
Ja klar, warum nicht?
Das war nur eine blöde Frage.
Achso. Ich saß ja nicht drin, und der stand so neben mir im Stau. Und ich habe irgendwie ein Kollege von mir, der auch aus Deutschland kommt, der hat jedes Mal, also der wohnt da in Mountain View. Und jedes Mal, wenn der eins sieht, dann postet der so ein Foto davon und dann hat er öfters mal so irgendwie creepy dran geschrieben oder sowas. Ich fand das tatsächlich überhaupt nicht, also ich glaube, hätte ich es nicht gewusst, dass das ein selbstfahrendes Auto ist und hätte es nicht groß und breit dran gestanden, dann hätte ich es vermutlich nicht mehr gemerkt. Also es ist halt ein relativ normales Auto, hat halt oben so ein Dingels auf dem Dach und ich könnte nicht mal sagen, ob der zu dem Zeitpunkt tatsächlich selbst gefahren ist, ich vermute es einfach mal, oder ob der einfach gerade kaputt war und der Fahrer selber gefahren ist oder irgendwie sowas. Also das ist total aber unauffällig.
Die Dinger sind immer noch nicht im Serienbetrieb, sondern das sind immer noch Testfahrzeuge, die halt rumfahren, weil Google bei euch auch um die Ecke ist.
Genau. Das ist auch noch eine ganze Weile hin, glaube ich, bis die in den Serienbetrieb gehen. Ich glaube, diese sollen auch gar nicht in den Serienbetrieb gehen.
Okay.
Das ist ein stinknormales Auto, ein Serienauto, wo da halt massenhaft Technik angebracht ist. Kostet wahrscheinlich dann irgendwie mehrere Millionen oder sowas, die Karre. Was sie ja machen wollen, ist so diese Prototypen, die man so gesehen haben. Das sind dann eher so kleine, knuddelige Autos, die relativ langsam fahren. Mit großen Augen und sowas. Und die sind dann wohl eher an dem dran, was dann eventuell irgendwann mal in Serie gehen könnte oder sowas.
Aber was. Ach so, okay, du hast sozusagen was auch immer das ist, hier, was nehmen Sie da? In Deutschland ist ja immer, was solche Sachen angeht, immer sehr, sehr skeptisch, obwohl ja irgendwie die deutschen Autofirmen auch alle an selbstfahrenden Autos forschen und Prototypen durch die Gegend fahren lassen. Aber du hast jetzt noch nicht den Prototypen rumfahren sehen, sondern einen von den Dingern, die sie einfach umgebaut haben.
Genau.
Also das sind, glaube ich, wenn ich das auf dem Auto, ich habe hier gerade bei Heise ist ein Artikel darüber gerade neu, das sind Toyotas und Nexus und solche Sachen, ne?
Ich bilde mir ein, dass es ein Prius war, aber kann sein, dass ich mich jetzt täusche. Das ist. Was man hier aber relativ häufig sehe, wo ich mich neulich sehr drüber gefreut habe, als ich irgendwie so, bei Facebook hat jemand ein Tesla gepostet, ein Foto, und die Leute sind total ausgerastet quasi in den, oh, richtig gesehen, den sieht man hier wirklich ständig. Also so ein Tesla sieht man, sehe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn ich einmal über den Parkplatz laufe bei Facebook, sehe ich davon 20 oder sowas. Also das ist.
Aber das ist ja kein Selbstfahrender, sondern das ist ja ein Elektrofahrzeug.
Das ist ein reines Elektrofahrzeug. Na, die gehen langsam ran an die Selbstfahrende. Das ist, das wird immer mehr davon. Also es ist ja auch nicht so, dass die von vornherein, also es gibt ja jetzt schon, meins hat einen Cruise Control drin, also dass es die Geschwindigkeit hält, wie halt jede alte Karre das hat. So dieses
Tempomat auf Deutsch.
Tempomat. Dann die nächste Stufe davon ist halt aktive Cruise Control. Das heißt, der selbstständig schlau genug ist, wenn vor ihm Auto langsam wird, dann fahre ich da hinten nicht rein, sondern dann bremse ich selber ab. Und wenn der vor mir dann wieder ein bisschen schneller wird und ich halt nicht über den Maximalspeed drüber bin, dann werde ich halt auch schneller. Also damit man sozusagen im Stop and Go ohne Pedale fahren kann. Und dann braucht man nur noch lenken. Und dann als nächstes hat man dann die Spurassistenz, die dann nach links und rechts, wenn man dann quasi ja, auf der Spur rausfährt. Die ist
ja bei aktuellen Mittelklassefahrzeugen auch schon serienmäßig
eben,
teilweise.
Eben. Ne? Und dann ist die nächste Stufe, ist ja eigentlich nur noch, dass er dann halt anstatt einfach nur dumm rumzuvibrieren oder was auch immer, wie auch immer er dir meldet, dass du gerade die Spur verlässt, dass er halt selbstständig auch drinne bleibt. Und schon bist du quasi im Stop-and-Go-Verkehr, hast du dann ja schon ein selbstfahrendes Auto. Also das ist ja gar nicht, klar, das kann dann kein Spurwechsel und sowas, aber das ist ja so, das ist ja dann der erste Schritt in die Richtung. Und ich glaube, ja, das machen die Teslas auch schon alle. Also die sind, ich habe einen Kollege von mir, hat einen, die bekommen hin und wieder mal ein Software-Update über, also die haben eine 3G-Verbindung drin. Und wo sie eben Maps und so dieses ganze Zeug drüber machen, aber eben auch Software-Updates. Und ich habe ihn schon mal gefragt, ob schon mal ein Software-Update quasi Eigenschaften seines Autos verändert hätte. Und also dieser aktive Tempomat ist wohl mal per Software-Update nachgeliefert worden. Allerdings nicht bei seinem Auto, weil da fehlten die passenden Sensoren für. Also da gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Modelle, die das dann können oder nicht können. Und das andere, was war, hat er erzählt, dass vorher war das nämlich so, wenn man am Berg stand, und man hat die Bremse gedrückt und dann hat man den Fuß von der Bremse genommen und aufs Gas gestellt, dass dann das Auto quasi ein bisschen zurückgerollt ist, weil man den Fuß von der Bremse genommen hat. Und per Software-Update ist aber nachgerüstet worden, dass wenn man den Fuß von der Bremse nimmt, dass das Auto dann schlau genug ist, die Handbremse anzuziehen quasi von alleine.
Das ist nicht schlecht.
Also es ist, was ich halt das Spannende daran finde, dass dieses Auto jetzt an kleinen Punkten schon so weit ist, dass ich tatsächlich Eigenschaften, also Fahreigenschaften durch Software-Updates verändern. Was ich ganz interessant finde. Also es ist, wir sind jetzt an dem Punkt, wo eigentlich, wahrscheinlich ist das schon lange der Fall, aber wo auch das Auto eigentlich nur noch ein Computer ist mit Spezialeigenschaft Rad und oder so Räder hat und dadurch fahrbar wird. Und ansonsten ist es eigentlich nur noch ein fahrender Computer.
Mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Mit all seinen Vor- und Nachteilen, selbstverständlich. Aber das ist...
Der größte Nachteil, den ich da übrigens sehe, ist, das hat Don Dahlmann letztens in einem Blogartikel aufgefahren, dass wir eventuell in wenigen Jahrzehnten die Autos, die so seit 15 Jahren oder so, ich weiß nicht, welcher Zeitraum er genannt hat, gebaut werden, alle nicht mehr als Oldtimer fahren werden können. Weil nämlich im Gegensatz zu den technischen Teilen, die teilweise von den Herstellern selber nachproduziert werden oder irgendwie noch auf Lager sind oder von Drittfirmen nachproduziert werden, die ganzen computerelektronischen Teile nicht vorrätig gehalten werden von den Automobilherstellern. Und deshalb, wenn irgendwie eine Platine oder ein bestimmter Chip oder irgendein bestimmtes Modul, für das eine bestimmte Software notwendig ist, im Arsch ist, dann kann man das Auto halt nicht mehr rekonstruieren.
Ah, okay. Das ist natürlich ganz spannend, ja. Das ist
interessant. Ja, also und das ist wohl im Moment so, dass sie für... da diese Teile alle halt nicht auf Lager halten und auch nicht dran denken irgendwie, dass sie ihre heutige Software und die dazu gebauten spezifischen Bauteile abwärtskompatibel halten, sondern dass sie von Baureihe zu Baureihe teilweise komplett alles neu erfinden.
Ja. Yeah.
Und dementsprechend auch keinen Bock haben, aufgrund der hohen Kosten für ihre alten Autos die Teile allzu lang vorrätig zu halten. Also dieser Schwachsinn, den man bei Betriebssystemen hat, ob das jetzt OS X oder Microsoft-Zeug oder Android ist, dass irgendwann der Hersteller sagt, wir supporten irgendwie das Betriebssystem von vor 10 Jahren nicht mehr. Mhm. Sondern ihr seid jetzt alle gezwungen, neue Geräte zu kaufen. Das ist sozusagen mit der Computersoftware für Autos genauso. Und damit ist sozusagen die Idee des Oldtimers so ein bisschen in Gefahr.
Na, also die Gefahr sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Also ich glaube, daraus wird sich sozusagen, dass die Hardware irgendwann wegfällt. Also da, da, das ist dann halt ein neues, so ein sicherlich komplizierter Aufgabenbereich für so Oldtimer-Fans. Aber ich glaube, so Ersatzteile selber zu produzieren, das ist auch jetzt schon was, was die selber machen. Und die werden halt auch komplexer. Und ich glaube, so eine Platine oder im schlimmsten Fall sogar eine Emulation dazu machen, weil im Endeffekt interessiert ja dann wahrscheinlich nur die wenigsten, ob dann tatsächlich exakt die Platine da drin ist oder ob es halt eine neuere Platine ist, die exakt das Gleiche macht. Das halte ich für das kleinere Problem. Was ich aber, wo ich aber ein echtes Problem sehe, das ist ja schon bei Computerspielen, wird das ja schon so ein Problem, dass es die halt, dass für die Software drauf gilt ja immer das Urheberrecht. Und
das ist genau das Problem.
Darum kannst du die ja nicht einfach so kopieren. Und ja. Das ist ja gar nicht so sehr das Problem, dass ob die Hersteller das da machen. Die Software könnte man ja einfach irgendwo ins Internet stellen und dann ist die halt da und dann kann man die halt runterladen. Könnte man, wenn da das Urheberrecht nicht so im Wege stehen würde. Und da gab's
das ist das Hauptproblem, dass die Lizenzen nicht freigegeben werden für die Software, genau. Aber jetzt, das stand nicht bei Don Dahlmann in seinem Post, aber mein lieber Freund und Kollege, Tobias hat sich ein, ich glaube, 13 Jahre altes Auto jetzt gekauft. Und da ist es zum Beispiel so, das ist so die erste Generation, wo solche Sachen wie die komplette Bordelektronik halt quasi mit dem Mäusekino vor einem Armaturenbrett verschaltet sind. Also ganz konkret Autoradio. Du kriegst für dieses Auto keine Autoradios mehr, die sich dann über Lenkrad und Display im Armaturenbrett steuern lassen. Und wenn du also sozusagen ein modernes Radio in dieses 13 Jahre alte Auto einbauen wollen würdest, dann würdest du diese ganzen bequemen Funktionen, Senderwechsel, Lautstärkeregelung am Lenkrad und Display fürs Radio ist vorne in der Armaturenbrett mit drin, das wäre dann tot. Also du könntest natürlich dieses Radio irgendwie an die Boxen anschließen und den Strom von der Batterie ziehen, aber die Bedienelemente funktionieren halt nur mit spezifischen Radios, die nicht mehr gebaut werden.
Ah, okay, naja.
Das ist dann natürlich, hast ja vorhin schon gesagt, natürlich kann das irgendwer nachproduzieren, wenn es dann mal soweit ist, aber das ist halt deutlich schwieriger, als irgendwie in Blech nachzuproduzieren.
Das hängt mal, also für mich wäre es wahrscheinlich leichter, in Software nachzuproduzieren als in Blech, aber
Es ist ja nicht nur die Software, sondern du musst ja dann sozusagen eben auch die komplette Hardware, die genau zu diesem Auto passt, irgendwie wieder herstellen.
Das glaube ich tatsächlich, also ich kenne das in dem Fall jetzt nicht, aber ich nehme an, gerade bei Autoradios, dass das schon so weit standardisiert ist, dass das eigentlich, also wird es bestimmt Unterschiede geben, aber das ist, Weil, also so die Kommunikation zum Beispiel in so Autos, das ist ja schon weitgehend durchstandardisiert. Das sind so CAN-Bus, heißen diese Systeme. Und die sich genau um solche Sachen kümmern. Also welchen Radiosender zeigt denn das? Und das ist nicht, zumindest nicht von, ich glaube, das ist schon weitgehend standardisiert, aber bin ich jetzt auch auf sehr dünnem Eis. Aber keine Ahnung. Bei meinem Auto habe ich genau das gleiche Problem, allerdings nicht auf der Software-Ebene, sondern auf der reinen Hardware-Ebene. Ich habe ein Volvo und Volvo hat halt irgendwann mal entschieden, nö, diese normalen Autoradios, die so alle bauen, sowas bauen wir bei uns nicht ein. Wir wollen was Schöneres haben und damit kann ich mir kein neues Autoradio einbauen, was einfach so eine simple Sache. Ich hätte gern einfach einen AUX-Eingang, also dass man das iPhone an die Anlage anschließen kann.
Ja.
Ja, geht halt nicht. Pech.
So ist es manchmal.
Also müsste ich mit der Metallsäge an das Auto ran, um das machen zu können. Darum haben wir jetzt einen furchtbaren kleinen, gibt es ja diese Mini-Radiosender, da muss man das Autoradio auf dieselbe Frequenz stellen und so. Das ist alles furchtbar fisselig und rauscht und weiß der Teufel was. Furchtbar.
Das ist auch nicht nett.
Ja, ansonsten. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, beim Kauf des Autos darauf zu achten, dass es wenigstens so einen AUX-Eingang hat, aber ja, dann habe ich es verpeilt, als es dann soweit war.
Oh Mann!
Ja.
So, jetzt haben wir natürlich ganz fiese Cliffhanger gemacht, sozusagen, weil wir eigentlich am Showdown des Märchens waren.
Genau.
Joringel hat geträumt, wie er seine Jorinde aus dem Zauber der Hexe befreien könnte, nämlich mit einer roten Blume. Und die hat er dann eben, nachdem er aufgewacht ist, auch tatsächlich gefunden. Und mit dieser roten Blume ist er jetzt zum Schloss der Hexe gelaufen, wurde dort nicht versteinert, sondern kam bis ans Tor. Und da sich mein lieber Sohn schon beschwert hat, dass wir schon wieder viel zu viel dazwischen quatschen, Und da wir das hier mit Headset machen, er natürlich auch nicht hören kann, was du sagst, lieber Max.
Na, lies mal weiter.
Wäre das jetzt echt fair, wenn ich mal weiterlese für alle, die uns zuhören. So. Jetzt muss ich es erst wieder finden. Wie er auf 100 Schritt nahe zum Schloss kam, da wurde er nicht fest, sondern ging fort bis ans Tor. Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf. Er ging hinein, durch den Hof, horchte, wo er die vielen Vögel vernähm. Endlich hört er's. Er ging und fand den Saal, darauf war die Zauberin, und fütterte die Vögel in den 7000 Körben. Wie sie den Joringel sah, ward sie bös, sehr bös. Sie schalt, spie Gift und Galle gegen ihn aus, aber sie konnte auf 2 Schritte nicht an ihn kommen. Er kehrte sich nicht an sie und ging, besah die Körbe mit den Vögeln, da waren aber viele 100 Nachtigallen, wie sollte er nun seine Jorinde wiederfinden? Ich möchte mal kurz anmerken, für alle, die durch unser Geschwätz nicht im Fluss des Märchens gestört wurden, dass es am Anfang des Märchens hieß, dass sie ganz seltene Vogelarten bei ihren 1000 Vögeln hätte. Jetzt hat sie aber viele 100 Nachtigallen.
Genau.
Da ist ein kleiner logischer Continuity-Bug in der Geschichte, aber gut.
Aber was, vielleicht waren es einfach nicht Nachtigallen, die nur so aussahen wie die Nachtigall.
Ah, das kann natürlich auch sein, dass er gar nicht so der Ornithologe ist. Indem er so zusah, merkte er, dass die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Vogel nimmt und damit nach der Türe geht. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Nun konnte sie nichts mehr zaubern und Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefasst, so schön, wie sie ehemals war. Da machte er auch all die anderen Vögel wieder zu Jungfrauen und ging er mit seiner Jorinde nach Hause und lebten lange und vergnügt zusammen.
Ich hatte jetzt so ein bisschen Angst davor, dass sie jetzt gehen, ohne die anderen da zu befreien.
Nein, ja, sie haben alle anderen auch noch befreit. Das war nett.
Haben sie noch irgendwas mit der bösen Zauberin gemacht oder kann die jetzt einfach, fängt jetzt ihre Sammlung von vorn an?
Das steht hier nicht. Das steht hier nicht. Da wäre jetzt natürlich wieder ein Vergleich spannend, zum Beispiel mit der Auflage letzter Hand, der 7. Auflage. Ja, doch, da geht das Ende wie folgt. Also da geht die Alte auch, da ist es auch nicht mehr das Weib, sondern da variieren sie ein bisschen, da ist es mal die Alte, mal das alte Weib und mal eine alte Frau, da sind sie etwas variantenreicher in der Bezeichnung der Hexe. Und das Ganze ändert wie folgt. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Nun konnte sie nichts mehr zaubern. Und Jorinde stand da, hatte ihm den Hals gefasst, so schön wie sie ehemals war. Du siehst, sie haben gemerkt, dass da eine Info fehlt, die wichtig ist. Oh, nein, wir sind einfach unkonzentriert. Entschuldige, es steht in der ersten. Ja, es steht in der ersten Auflage auch drin. Nun konnte sie nichts mehr zaubern und Jorinde stand da.
So, Entschuldigung. Nun konnte sie nichts mehr zaubern. Ach Gott.
Genau, wir waren einfach unaufmerksam. Die rote Blume ist so voller weißer Magie, dass sie all den bösen Zauber der Hexe wirkungslos macht.
So, war jetzt, jetzt sind es ja wieder die Emos, die so vorher waren. Ich weiß nicht, also irgendwie ist das jetzt nicht so ganz mein Märchen, muss ich sagen. Also es ist so...
Ja, geht halt straight durch, ne?
Geht straight durch. Also ich meine, ist jetzt auch irgendwie nicht jetzt sonderlich spektakulär, muss man einfach mal sagen, oder? Ich meine, so irgendwie... Tja. Was soll man mal...
Also ja.
Irgendwie, ja.
Es fehlt so ein bisschen die Spannung, ne?
Ja, also, gehen in den Wald. So vorher wird halt immer ausführlich erzählt, wie böse die ist. Und dann gehen sie einmal in den Wald, sind einmal ganz furchtbar erschrocken. Und er wird dann, also das Spannendste ist ja noch, wie war eigentlich seine Zeit als Schäfer. Aber darauf gehen sie nicht weiter ein.
Ja, auch das nicht. Aber ich meine, der spannendste Teil ist sozusagen, wie Jorinde verzaubert wird. Ne? Also, dass sie irgendwie ganz traurig werden, ganz depressiv und irre werden, dass sie sich nicht mehr bewegen können und dann wird sie erst zum Vogel und dann kommt die Eule und die wird zur Hexe und die Hexe trägt sie weg. Das ist ganz spannend. Und die Nummer, dass er die Lösung träumt, die könnte man natürlich auch gut benutzen, aber dann wird es ein bisschen doof runtererzählt.
Aber lustig auch so dieses also erstmal, man denkt nicht über Dinge nach, sondern man träumt sie einfach. Lösungen werden eigentlich verraten, sondern sie begegnen in einem Traum und dann halt dass man depressiv wird davon, dass irgendjemand Böses in der Nähe ist. Das ist natürlich auch so dieses, was man auch in vielen Filmen hat, so dieses, oder hat man das in Märchen sonst auch so? Dass irgendwie so sich das auf das Negative auf die Psyche auswirkt? Also ich kenne das so als Filmelement eigentlich so ein bisschen, aber aus Büchern, aus Märchen? Bisher noch nicht, aber es ist ja auch wahrscheinlich ein Kunstmärchen.
Es ist ja auch ein Kunstmärchen. Also die Frage wäre jetzt, ich meine, das ist natürlich dann in der Schauerromantik, so Mary Shelley und so weiter, da ist das dann ja schon auch Thema. Aber diese Autobiografie, aus der das Märchen stammt, die ist irgendwie von 1770 irgendwas, da weiß ich nicht, ob da die Schauerromantik-Geschichten schon, wie das zeitlich hinhaut. Weil das Märchen ist sozusagen 20 Jahre älter als Mary Shelley jetzt als Beispiel, ne? Die ist 1797 geboren. Ich würde jetzt aus dem rudimentär noch vorhandenen Wissen meines Literaturwissenschaftsstudiums sagen, dass so eine Psychologisierung zusammen mit so ein bisschen Horror und dunkler Magie ein bisschen früh für die Entstehungsgeschichte des Märchens ist.
Okay.
Das kommt irgendwie, sage ich mal, 50 Jahre später kommt es.
Also hat sich die Volksoma schon hier ganz gut aus dem Fenster, also was ganz Schönes gemacht.
Wenn die das hier war. Wenn
Heinrich
das
Fuggler.
Wenn der Typ das nicht selber sich ausgedacht hat, aber
ja, das
genau.
Auch mal in die Schuhe, in die Füße.
Also insofern sozusagen diese ganze Empfindsamkeitsgeschichte und so.
Das war damals auch hip, oder? War das nicht damals war das schon Romantik? Du meinst gerade, also das ist noch vor der
Romantik. Ja gut, doch, natürlich, du hast natürlich recht. Also die Schauerromantik kommt ein bisschen später, aber du hast natürlich insofern recht, als dass das zeitgleich ungefähr mit mit Sturm und Drang und so läuft. Ja, doch, das passt natürlich, siehst du?
Menschenskinder.
Du hast natürlich recht, das ist das Sturm und Drang ist ja so eine Art, würde ich behaupten, Vorgeschichte der Romantik. Kann man so sagen?
Du bist der Literaturexperte, also mich brauchst du
ja. Ja, aber weißt du, wie lange das her ist?
Ja, aber ich.
Und ich habe mich ehrlich gesagt ja nie so wirklich mit den klassischen deutschen Epochen beschäftigt.
Da bräuchten wir jetzt meine Tante,
aber als echte Romantik-Experte. Aber ich hatte, ja genau, deine Literaturwissenschaftsexpertin-Tante, die wir auch schon vor vielen Jahren in der Märchenstunde hatten. Aber doch, ich hatte recht, ich kann ja nebenher recherchieren. Die Sturm- und Drang-Geschichten sind sozusagen Teil der Frühromantik. Und insofern hast du natürlich du wieder recht, passt es schon, wenn das Märchen 1770er irgendwie entstanden ist, dann war das da gerade sehr en vogue, so mit Gefühlen und allem. Ja, dann ist es einfach eine Mode der Zeit.
Beschwert sich dein Sohn mal wieder im Hintergrund?
Ja, der hört natürlich nur die Hälfte von dem, was wir hier quatschen und dann will er mir andere Sachen erzählen. Er wollte mir gerade irgendwie was erzählen, was er ganz Besonderes bei Candy Crush gemacht hat.
Ah.
Aber das muss er mir gleich nochmal erzählen, wenn wir hier soweit sind.
Okay.
Fun Fact, ich habe jetzt gerade nebenher versucht, Empfindsamkeit zu googeln, ob ich da irgendwie einen schlauen Link später für die Shownotes finde. Und bei der Google Autovervollständigung der Suchworte, wenn man empfind eingetippt hat, weiter bin ich noch nicht. Ja. Was ist dann das Erste, was er vorschlägt?
Empfindlich? Nee.
Nee, Empfindsamkeit.
Okay.
Und dann kommt empfindliche Brustwarzen, empfindliche Zähne, empfindliche Brust. Was Deutschland so bei empfindlich googelt. Interessant.
Sind das nicht eher deine? Ist das nicht schon sehr personifiziert auf dich runter?
Da ich keine empfindlichen Brustwarzen und auch keine empfindlichen Zähne habe, glaube ich nicht.
Wer weiß, aber Google vermutet sie vielleicht demnächst bei dir.
Das kann sein, ja.
Wer weiß, was als nächstes kommt.
Und jetzt noch was zu deiner, also ich muss mich ja beinahe schämen, dass der IT-Nerd mehr Ahnung von Literaturgeschichte hat als ich, gestudierter Literaturwissenschaftler. Die Empfindsamkeit bezeichnet in der europäischen Aufklärung eine Tendenz, die etwa von 1720 bis zur Französischen Revolution reicht. In Frankreich und England tritt die Tendenz der Empfindsamkeit bereits ab etwa 1700 auf.
Okay. Also
in der Literaturwissenschaft ist die Empfindsamkeit eine Epoche zwischen 1740 und 1790.
Also steckt er einfach voll drin.
Das Ding ist einfach ein komplettes Modestück seiner Zeit.
Ja.
Und unterscheidet sich damit natürlich auch komplett von den wirklichen Volksmärchen, deren Stoffe ja oft sozusagen noch mittelalterlich sind.
Emo, Jorinde und die kleine
Genau. Farbe. Das ist halt einfach ein sozusagen ein Stück Popliteratur des 18. Jahrhunderts.
Und dafür nicht mal sonderlich gut. Und ich will wissen, was mit den Schafen war. So. Ich mag Mecker, das Märchen nicht.
Mecker.
Aber man kennt das auch nicht, oder? Hast du das jemals? Also ich habe bis eben gerade habe ich von diesem Märchen noch nie was gehört. Insofern.
Märchen war sehr, also soweit ich das in der Vorrecherche herausfinden konnte, war durchaus beliebt in Westfalen.
In Westfalen? Wieso das denn?
Ja, warum auch immer. Weiß ich nicht so genau. Und ich kannte das vom Namen nach, weil meine Mutter aus dem Münsterland kommt, aber so richtig erinnern konnte ich mich daran nicht.
Okay. Okay, ja, siehst du, ja. Das wusste ich jetzt nicht. Also in Westfalen ist Jorinde und Joringel sehr beliebt, vielleicht.
So kann man lesen, wenn man sich über dieses Märchen ein wenig informiert.
Hätte ich das mal gemacht. Ach ja, ich sitze hier im Kinderzimmer mit diesen ganzen Kinderwagen, mit dem deutschen Kinderwagen, mit dem Bassinest, was jetzt gestern gekommen, vorgestern habe ich das aufgebaut. Das ist so ein Wägelchen, was man so mit neben das Bett stellen kann und dann hin und her. Da ist der, wie heißt das? Zum Windeln. Hier, die Windelkommode, Wickelkommode, also so ein Ding. Und dann haben wir noch eine Wiege. Ich glaube, dieses Kind hat mittlerweile mehr Betten als ich. Ah, und da ist noch der Kindersitz fürs Auto. Den ich mal vielleicht nochmal probehalber einbauen muss. Bist du noch da? Oh. Ich höre dich nicht weg, meint Björn gerade. Dann würde ich sagen, müssen wir hier einfach nochmal. Ah, jetzt stellt er gerade die Verbindung her. Oh, offensichtlich war die Verbindung abgebrochen. Das tut mir ganz furchtbar leid. Connecting. Mist. Ah, das ist der Grund, warum man. Tja, ich fürchte, jetzt geht's hier ohne Björn Grau weiter. Unable to reach the contact. Insofern, was auch immer hier gerade vorgefallen ist, würde ich einfach sagen. Wir haben das Märchen zu Ende gelesen. Wir haben festgestellt, und ich nehme das jetzt mal hier sowohl für für meine Meinung als auch für Björn Grau. Falls er anderer Meinung ist, dann soll er jetzt widersprechen. Macht er nicht. Okay. Das war mal ein richtiges Scheißmärchen. Das hat echt keinen Spaß gemacht. So. Insofern, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sind alle sehr enttäuscht. Pfui, 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 Brüder Grimm. Pfui, 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 Heinrich. Nein. Ja, kann man machen, aber ist jetzt auch nicht. Und Westfalen, ich habe sie noch nie verstanden. Machen wir uns nichts vor. Insofern, bis zum nächsten Mal, hoffentlich vor in 5 Monaten, hoffentlich mit funktionierender Internetverbindung. Tschüss. So, jetzt läuft die Verbindung wieder. Ich fand das Märchen total toll in deiner Abwesenheit. Nee, ich fand
es nicht. Du fandest es immer noch scheiße, ne?
Ich fand es immer noch scheiße, ja.
Ja, aber man merkt halt einfach, ne, es hat nicht die Rohheit, die Unfertigkeit von diesen wirklich mündlich tradierten Dingern.
Ja.
Und es ist so ein bisschen kitschig, ohne viel Tiefgang zu haben.
Ja, zu einer Story hat es ja nicht mehr gereicht. Ich weiß nicht. Ich sag's nochmal, ich habe Westfalen noch nie so richtig verstanden.
Oh, doch, da gibt's schon tolle Sachen, aber das Märchen war es jetzt halt nicht. Na gut.
Okay, dann schaffen wir es ja vielleicht mal ein bisschen balder wieder. Mal gucken, jetzt, wenn es bei mir jetzt erstmal losgeht. Ja,
du wirst demnächst einfach gar keine Zeit mehr haben, aber.
Ach Gott, das sagen alle.
Genau.
Ja, na gut.
Nein, das wäre sehr schön, wenn wir das hinbekommen. Und jetzt, da ich ja technisch etwas besser ausgerüstet bin als im Dezember, sollte das hoffentlich auch etwas unkomplizierter klappen.
Genau, von der Audioqualität hat es ja hervorragend geklungen.
Sozusagen. Das hoffe ich doch, dass das in der Aufnahme auch so aussieht. Ich werde jetzt mal den jungen Mann hier langsam ins Bett bringen neben mir und du machst, bei dir ist ja noch Mittag. Ne?
Ja, wir müssen jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal Mittagessen oder machen uns irgendwas zum Essen.
Boah, lass es schmecken. Dann sag liebe Grüße an die Diana.
Richtig aus.
Und sag Bescheid, wann du sozusagen wieder Zeit und Luft hast.
Genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.